Schlag mal auf zum 2. Könige, bitte. 2. Könige, Kapitel 7. Der Titel der Predigt heißt: Was sitzen wir hier, bis wir sterben? Das ist ein Zitat aus 2. Könige, Kapitel 7. Und das passt gut zu diesem Bild, was Miriam mir kürzlich gezeigt hat. Was besagt dieses Bild? Ich glaube, es ist relativ selbsterklärend. Er sagt, es gibt diesen Bereich, das ist deine Komfortzone. Und dann gibt es diesen Bereich, where the magic happens. Wo die besonderen Dinge passieren, wo das Leben wirklich interessant und aufregend wird. Und dieser Bereich ist außerhalb unserer Komfortzone. 2. Könige, Kapitel 7. Hier begibt sich, also folgende Tragödie entwickelt sich hier gerade. Der König von Aram ist gegen das Volk Israel herangezogen und belagert die Stadt Samaria. Der König von Israel ist in der Stadt und er ist überfordert mit der Situation. Er hat keine Lösung, er weiß nicht genau, was er machen soll. Er beschuldigt verschiedene Leute, warum dass sie daran schuld sein müssten, zum Beispiel Elisa, den Propheten. Er muss doch irgendwie, was machen jetzt hier, er kriegt das nicht gelöst. Das Ganze wird so dramatisch und schwierig, dass er eine Frau zu ihm kommt und sagt, König von Aram, du musst mir helfen, du musst mir Recht verschaffen. Und er sagt, was soll ich denn machen, ich habe auch nichts zu essen. Und er sagt, nee, darum geht's nicht. Diese Frau da drüben und ich, wir haben gemeinsam einen Plan gemacht, dass wir erst mein Kind kochen und essen und dann ihres. Und mein Kind haben wir jetzt gekocht und schon aufgegessen, aber sie hat ihres versteckt. Verschaffen mir Recht! Und das gibt dir ein bisschen Gefühl dafür, wie dramatisch die Situation geworden ist. Ja? Also wenn du anfängst, solche Maßnahmen zu ergreifen und in solche Diskussionen und Streite schlichten musst, dann ist es wirklich finster geworden in Israel. So, und dann gibt es hier folgende Situation, Kapitel 7, Vers 3. Und es waren 4 aussätzige Männer vor dem Tor. So, hier sind 4 Männer, die hatten Aussatz. Aussatz ist das Äquivalent zu, was wir heute als Lepra kennen. Eine schwerwiegende Krankheit, die bei, damals gab es keine Behandlungsmöglichkeiten, in der Regel zum Tode führt oder zumindest, dass du verschiedene Gliedmaßen verlierst. Der Körper verfault nach und nach. Und sie haben diese Krankheit, eine wirklich schwierige Situation. Und nicht nur das, sie sitzen vor dem Tor. Also was man damals gemacht hat, ist, dass man Leute, wenn sie Aussatz hatten, man hat ein gewisses Verständnis, dass diese Krankheit sich irgendwie überträgt, man wusste nicht genau wie. Also hat man Leute außerhalb des Dorfes oder des Ortes dort untergebracht oder sie dort verbannt und hat gesagt, wenn ihr wieder gesund seid, dann guckt ein Priester sich das an und dann können wir darüber reden, ob er wieder hier zur Gemeinschaft kommt. Aber sie sitzen so außerhalb von ihren Freunden vor dem Tor, völlig einer Gefahr ausgeliefert, weil sie sitzen hier unbeschützt gegen den Aramäern gegenüber, die rund um diese Stadt und die Stadtmauer ihre Lager aufgeschlagen haben. Und da sitzen sie jetzt. Und einer sprach zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Gute Frage. Ich meine, was können wir denn machen? Also wollen wir wirklich hier sitzen, bis wir sterben? Gibt es nicht irgendwas anderes, was wir machen könnten? Wenn wir in die Stadt gehen wollten, so ist Hungersnot in der Stadt und wir müssten doch dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So lasst uns nun hingehen zu dem Herr der Aramäer und überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir, töten Sie uns, so töten sind wir tot. Sie sagen, was haben wir denn zu verlieren? Wie wäre es denn, wenn wir genau dahin gehen, wo es vielleicht am gefährlichsten zu sein scheint, aber viel schwieriger kann es eh nicht werden hier. Gehen wir einfach zu den Aramäern. Wenn sie uns umbringen, passiert das, was sowieso passieren wird. Wenn sie uns nicht umbringen, kann unser Leben nur besser werden. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um zum Herr der Aramäer zu kommen. Sie gehen in der Dämmerung los, tasten sich ein bisschen an das Lager der Aramäer ran, gucken, wo sind sie denn? Was passiert jetzt? Und als sie vorn an das Lager kamen, siehe, da war niemand da. Ich denke so, hä? Wo sind die denn alle, diese schrecklichen Aramäer? Denn der Herr hatte die Aramäer hören lassen, ein Getümmel von Rossen, Wagen und großer Heeresmacht, sodass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat gegen uns angeworben, die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte, Rosse und Esel im Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. So, die vier Jungs kommen dahin. Sind sie beim ersten Zelt? Da brennt noch Licht drinnen, eine Kerze oder so. Sie gucken so ein bisschen, klopfen an, hallo, irgendjemand da? Wohl wissen, dass gleich jemand rausgestürmt kommen könnte, der ihnen das Leben nimmt. Niemand meldet sich. Sie gucken so ein bisschen so am Boden vom Zelt und heben so eine Zeltbahn hoch. Und so, okay. Hey Jungs, da ist ein gedeckter Tisch. Was? Gedeckter Tisch? Und die Betten sind leer. Dann gehen sie durch den Eingang rein und setzen und sehen, niemand ist da. Sagen, hey, leise Jungs. Da sitzen sie da und essen erstmal, was sie seit Wochen nicht gemacht haben. Und dann sagen sie, hey, was denkt ihr, was gibt's denn hier noch so? Und fangen an, ein bisschen zu durchwühlen, alles, was in dem Zelt drin ist. Als nun die Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, Vers 8, gingen sie in eins der Zelte, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider und gingen hin und verbargen's und kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus und gingen hin und verbargen's. So, sie gehen dahin und sie finden all das, was dieser Wohlstand der Aramäer zu bieten hat. Sie finden schöne Kleider zum Anziehen, probieren das an, sagen, Mensch, schau mal, sehe ich nicht gut aus in diesem Kleid hier. Und dann nehmen sie noch ein bisschen Gold, ein bisschen Silber mit und verbergen es dort wieder bei der Stadtmauer, wo sie vorgelagert sind. Und dann sagen sie, hey, wir können eigentlich nochmal hingehen. Was war denn mit dem anderen Zelt dort? Und sie gehen in das Zelt, das gleiche dort, und sie, ihnen geht's besser. Vers 9, aber einer sprach zum anderen, lasst uns nichts zu tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es Licht der Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. So lasst uns nun hingehen und es dem Hause des Königs ansagen. Sie sagen, okay, und ganz ehrlich, jetzt haben wir doch wirklich genug für uns. Gibt es denn da nicht noch mehr? Wie wäre es, wenn wir den anderen einfach Bescheid sagen, dass sie auch merken, die Aramäer sind weg. Die Gefahr ist ja gar nicht mehr da. Wir sind gerettet. Und sie gehen dahin und machen das. Was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Jeder von uns hat seine Komfortzone. Das ist der Ort, wo du dein Leben arrangiert hast und dich sicher fühlst. Ich versuche euch gleich mal mit meinen unglaublichen grafischen Fähigkeiten zu erläutern. Unsere Komfortzone. So, jeder von uns hat so einen Bereich, wo wir uns sicher fühlen. Die Wissenschaftler nennen das den Referenzrahmen. Das ist der Ort, der dich als Persönlichkeit ausmacht. Gut getroffen, ne? Der Mund ist nicht so schön. Muss man nochmal den Mund hier. So. Das ist, wo du dich sicher fühlst, ja? Und das ist, man sagt, da gibt es einen Ist-Zustand. Das sind die Werte, die dir vertraut sind, die du für dich angenommen hast. Das sind die Beziehungen, die du pflegst, die dir vertraut sind, wo du weißt, ja, ich weiß, das ist berechenbar hier. Also ich weiß, wie der reagiert und so weiter. Das ist nicht immer alles total aufregend, aber fühlt sich erstmal sicher an. In dem Bereich gibt es auch Aufgaben. Das sind die täglichen Aufgaben, die müssen gar nicht so spektakulär sein. Du stehst morgens auf, du putzt deine Zähne, du machst dein Frühstück, du gehst zur Arbeit, du erledigst deine Aufgaben auf der Arbeit, du gehst nach Hause, du sprichst ein bisschen mit deiner Frau und spielst ein bisschen mit den Kindern, dann setzt du dich vor den Fernseher, schaust die Tagesschau und gehst ins Bett. Deine täglichen Aufgaben, ganz normal, was du halt so machst. Und dann gibt es Dinge, die liegen außerhalb deiner Komfortzone. Da gibt es einerseits Z, Ziele. Ein Ziel liegt immer außerhalb deiner Komfortzone. Es ist immer etwas, wo du sagst, ja, also danach könnte ich streben, aber ich bin noch nicht da. Aber es könnte wert sein, mich in diese Richtung zu bewegen. Das kann beruflicher Natur sein, dass du sagst, ich möchte mal Abteilungsleiter werden. Und ich und mehr Verantwortung dort übernehmen. Das könnte sein, dass du sagst, ich würde mal gern jemanden heiraten. Dann musst du deine Komfortzone erweitern und dich mit jemandem beschäftigen, der dir nicht so vertraut ist. Oder vielleicht, wäre toll, wir sind jetzt ein paar Jahre zusammen, wie wäre es denn, wenn wir Kinder bekommen würden? Und auch dann setzt du dir Ziele und strebst nach etwas. Auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, die auftauchen, die du jetzt nicht aktiv beeinflusst, das sind P, Probleme. Ja, du hast Ziele und du hast Probleme. Und diese Probleme entstehen, vielleicht hast du ein Ziel gehabt, lass uns ein Kind bekommen, und dann wird es P zu einem Problem. Weil du merkst, unsere Ehe ist total außer Rand und Band, wie unsere Beziehung ist völlig auf den Kopf gestellt, ich weiß gar nicht, wie wir das lösen. Und dann fängst du an, dich mit diesem Problem zu beschäftigen und damit daran zu arbeiten. Und dann gibt es noch etwas Drittes hier, das sind G, Gefahren. Das sind auch Dinge, die du nicht aktiv beeinflusst, aber die passieren. Dein Ehepartner wird krank, hat eine schwerwiegende Krankheit, du weißt nicht genau, wie es weitergeht. Und diese Gefahren bedrohen dich, bedrohen deine Komfortzone und das, wo du dich sicher fühlst. Du weißt nicht, wie wird es weitergehen, wenn diese Gefahr sich materialisiert und tatsächlich einen schlimmen Ausgang nimmt. Und unsere Aufgabe ist es, aktiv auf Probleme zuzugehen. Und wenn du dich damit beschäftigst, mit diesem Problem, Kind, und versuchst, Gespräche zu führen, wie können wir das machen, wie können wir uns die Aufgabe teilen, dich berätst darüber, wie geht man mit so einem schreienden Kind um, was habe ich für Möglichkeiten, und du versuchst Dinge aus, dann tatsächlich wird das nach und nach ein Teil von deiner Komfortzone wieder, weil du gelernt hast, damit umzugehen, und dieses Problem wird plötzlich zu A, eine Aufgabe, die du in dein Leben integriert hast und die nach einer Weile sich machbar anfühlt. Du sagst, ja, das ist eigentlich wieder machbar, ich fühle mich eigentlich gut hier. Und mit Gefahren ist es so, dass manche Gefahren kannst du nicht lösen, die sind einfach da, aber du kannst lernen, mit diesen Gefahren umzugehen. Du kannst lernen, dich damit auseinanderzusetzen, wie du geistig damit umgehst, wie du durch deine Beziehung zu Gott Vertrauen hast und durch Vertrauen lernst, diese Gefahr in dein Leben zu integrieren und zu etwas Vertrautem zu machen, was sich gar nicht mal so bedrohlich anfühlt. Und wenn du nach Zielen strebst und nach Schritte tust, dieses Ziel zu erreichen, auch dann erweiterst du deine Komfortzone. Weil wenn du das Ziel erreicht hast, wird es zu einem Ist-Zustand, und Ist-Zustände liegen ja innerhalb der Komfortzone. Und so wachsen wir als Menschen nach und nach und nach. Wenn wir bereit sind, über unsere Komfortzone hinauszudenken und uns danach streben. Und dann ist es so, dass das Leben immer wieder neue Aufgaben stellen wird oder Probleme dir bieten wird und sich neue Gefahren ergeben werden. Oder du auch selbst dir Ziele setzt und sagst, ich möchte eigentlich über das hinauswachsen, wie ich gerade bin und nicht nur mich in meine Komfortzone bewegen. Und all diese Dinge sind Gelegenheiten, um zu wachsen und nicht weiterzuentwickeln. Diesen Prozess kann man von biblischer Perspektive unterschiedlich beschreiben. Da gibt es einerseits etwas, das nennt sich, das werdet ihr gleich ganz beeindruckt sein, Metanoia. Halt, kein I-Punkt. Nein. So. Metanoia. Und Metanoia ist ein Wort, das in der Bibel im Neuen Testament sehr viel auftaucht, im Griechischen. Und das bedeutet, das ist etwas, was Jesus gepredigt hat, das ist etwas, was Paulus gepredigt hat, wenn er das Wort hat, er benutzt in seinen Predigten. Das ist ein Wort, was Petrus in seinen Predigten benutzt hat. Und Neuer, der zweite Teil des Wortes, kommt von dem griechischen Wort nous. Und das heißt, denken, wissen, Ansicht, viele von diesen Dingen, alles, was wir uns so überlegen und denken. Und Meta ist ein Präfix hier und das kann verschiedene Bedeutungen haben, aber im Wesentlichen bedeutet es etwas, entweder etwas, also mit Abstand zu betrachten oder etwas anders zu machen oder zu verändern. Und aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund hat Luther dieses Wort immer und immer wieder übersetzt mit tut Buße. Und ich so, was? Wie jetzt tut Buße? Tut Buße heißt ja nicht, tu irgendwas. Und das Bild, was dabei entsteht, ist, man schlägt sich selber und macht irgendwas hier, um seine Sünden loszuwerden. Hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Wort Metanoia zu tun. Umkehr Das ist eine andere Übersetzung, gebräuchlicher, das bringt es besser auf den Punkt, weil du sagst, ich bin in diese Richtung gegangen, aber jetzt überlege ich nochmal, in welche Richtung ich die ganze Zeit gegangen bin und vielleicht will ich in eine andere Richtung gehen. Was ist eine bessere Richtung? Und wenn du dann Richtung Gott gehst, indem du anfängst zu suchen, was Gott tut und, oder was Gott für dein Leben will, hast du diese Metanoia getan, du bist umgekehrt in eine andere Richtung gegangen. Aber noch mehr treffender ist es, wenn man das Ganze Umdenken nennt. Und das ist nichts anderes, als bereit zu sein, über seinen eigenen Referenzrahmen hinauszudenken. Die Bereitschaft, über das hinauszudenken, über das hinauszugehen, was dir vertraut ist, was dir sicher ist. Dieses Gespräch habe ich häufig, wenn ich mit Leuten spreche, die sie als Agnostiker bezeichnen oder als Atheisten. Und jeder Atheist, jeder Agnostiker, jeder Mensch hat sich irgendwie sein Lebensmodell zurechtgelegt, warum er macht, was er macht. Und es ist nicht hilfreich, zu jemandem zu gehen und sagen, es ist total bescheuert, Christentum ist viel logischer und hier sind die ganzen also robusten Beweise für das Christentum und ich verstehe gar nicht, warum du das nicht glaubst. Es ist gut, dass wir überzeugend darüber haben, dass wir glauben, was wir glauben, dass du machst, was du machst, weil du einen guten Grund dafür hast als Christ. Eine Logik alleine wird niemandem helfen, sein atheistisches Weltbild aufzugeben oder sein agnostisches Weltbild, die Haltung von man kann es halt nicht wissen. Da braucht man mehr für. Da muss man jemandem helfen, dahin zu kommen, sich umzudenken, die Bereitschaft zu entwickeln, über das hinauszudenken, was man, wo man gerade steht. Und daraus ergibt sich also ein interessanter Punkt, der dann häufig auftaucht oder was solche Leute häufig sagen, ich glaube halt nur an das, was ich sehen und anfassen kann. Das ist ganz einfach. Und andere Gründe, die ich gehört habe, zum Beispiel habe ich mit jemandem unterhalten, der in Nordirland aufgewachsen ist, der hat gesagt, weißt du was, ist total einfach. Schau dir an, was in Nordirland passiert ist, seit 50 Jahren oder seit 100 Jahren. Da gibt es also Katholiken, da gibt es Protestanten, die schlagen sich die ganze Zeit die Köpfe ein und feinden sich gegenseitig an. Unser Land ist völlig gespalten und uneinig. Religion ist Schwachsinn. Das ist einfach. Natürlich gibt es keinen Gott. Und dann muss man Menschen versuchen zu helfen, zu erkennen, dass sie, auch wenn sie es nennen, an viele Dinge glauben, die sie nicht sehen und anfassen können. Zum Beispiel Licht. Ich frage dann immer, glaubst du, dass es Licht gibt? Ich sage, natürlich glaube ich, dass es Licht gibt. Echt, wo ist es denn? Naja, schau dich um, überall ist Licht. Wo denn? Zeig's mir, ich würde es gerne anfassen. Naja, schau, ist doch alles hell hier. Ja, das sehe ich. Aber wo ist das Licht? Ja, das sind Wellen. Wirklich Wellen. Wo sind denn die Wellen? Gib mir mal das Mikroskop, mit dem ich die Wellen angucken kann. Naja, also genau genommen, andere sagen, es sind Teilchen. Licht sind Teilchen, die durch die Gegend. Wo sind denn die Teilchen? So. Du glaubst an Licht, was du nicht sehen kannst. Warum glaubst du denn an das Licht? Du glaubst an das Licht, weil du den Effekt des Lichtes sehen kannst. Und der Effekt des Lichtes ist, dass da das eine rot, das eine gelb, das eine weiß, dass wir hier Licht haben, was wir dann wieder abschotten können, damit wir unseren Beamer sehen können. Wir sehen, dass hier irgendwie Licht entsteht und dann da oben etwas auf der anderen Seite entsteht. Sagt, aha, du glaubst an etwas, was du nicht sehen kannst, weil du den Effekt davon siehst. Bist du offen dafür, Christen kennenzulernen, die das, was Gott ihnen zeigt, leben und den Effekt davon anzugucken? Mit mir zusammen. Und zu gucken, wie sieht das Leben von einer Person aus, die versucht, sein Leben so zu führen, wie Jesus es vorgelebt hat. Weil das ist Christentum, das ist Nachfolge, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, folgt mir nach, lebt so wie ich. Das ist, was Christentum ist, nicht zur Kirche gehen und irgendwelche Gesetze einhalten. Und dann schau dir den Effekt davon an. Ich habe einige Leute unter uns, die auch hier die da sitzen und kennengelernt, die gesagt haben, naja, aber was mir geholfen hat, ist, das Leben von Christen zu sehen. Den Effekt des Lichtes. Den Effekt von einem Leben, der Nachfolge und von Gott. Und dann versuche ich das als Ansatz zu nehmen, zu sagen, okay, benutze deine Logik, die bringt dich auf den richtigen Weg, aber lass zumindest die Idee zu, dass es einen Bereich gibt, jenseits dieser Mauer des Atheismus oder dieser festen Überzeugung, das ist mein Referenzrahmen, da fühle ich mich sicher, das ist, was ich sehen und anfassen kann. Vielleicht gibt es ja darüber hinaus etwas. Und dann bist du vielleicht bereit, über diese Mauer hinaus zu denken, hinaus zu gehen und nach Dinge zu entdecken, die du vielleicht nie vermutet hättest, weil du den Mut hast, darüber hinauszugehen. unsere Referenz haben. Wenn wir Christen werden, beginnt es. Jesus hat immer gesagt, tut Buße, laut Luther, und glaubt das Evangelium. Er hat wesentlich gesagt, denkt um. Versucht einfach mal, die Welt durch eine andere, von einer anderen Seite aus anzugucken. Und dann werdet ihr dahin kommen, dem Evangelium zu vertrauen. Petrus hat gesagt, tut Buße, kehrt um, denkt um und lasst euch taufen. Das ist eine Voraussetzung, um Christ zu werden, erstmal wirklich sein Leben umgedacht zu haben. Es hört aber nicht damit auf. Umkehr ist etwas, was du gewissensinn einmal tust, aber auch immer wieder tust, weil du immer wieder mit Problemen, mit Gefahren oder mit Zielen konfrontiert bist, die dich herausfordern, anders zu denken und umzudenken. Und viele von uns sind seit vielen Jahren in der Gemeinde und ich möchte euch ermutigen, einfach diese Leute hier, diese vier Männer als Beispiel zu nehmen, als ein großes Bild von dem, wie wir leben können. Du hast deine Komfortzone. Du hast den sicheren Bereich, du hast die Dinge, die Ziele waren, wo du gesagt hast, Mensch, ich würde gerne also mal einen Bibelkreis leiten in der Gemeinde. Und das machst du seit vielen, vielen Jahren. Und es ist Teil deiner Komfortzone geworden. Das meine ich gar nicht negativ. Das ist aller Ehren wert, wenn jemand das beständig und darauf macht. Aber vielleicht gibt es etwas, wo ich noch weiter dran geistig wachsen kann. Genau genommen, so ist es so, dass die Bibel und das Wort, das, was dort gelehrt hat, uns geradezu dazu auffordert, uns diese Frage zu stellen. Schaut mal in Hebräer Kapitel 12. Dieser Brief ist geschrieben an eine Gruppe von Christen mit jüdischem Hintergrund, die schon relativ lange gläubig waren und sich in ihrer Komfortzone eingerichtet hatten und genau genommen die Komfortzone so befestigt und gestärkt haben, dass sie mit immer mehr Gesetzen versucht haben, das abzusichern und im Wesentlichen zurück zu ihren ursprünglichen jüdischen Wurzeln gegangen sind und sich mehr und mehr von Christus entfernt haben auf dem Weg. Und diesen Leuten schreibt der Autor des Hebräerbriefs: Darum stärkt die müden Hände und die wankende Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Nachdem er lange Zeit darüber gesprochen hat, über ihn viele Bilder aus dem Alten Testament erklärt hat, um nochmal Jesus zu erklären, nachdem er zwei Kapitel darauf verwendet hat, über Glauben zu sprechen, sagen, schaut doch mal die Leute an, wie Abraham, die sind doch über ihre Komfortzone hinausgegangen. Was war denn mit Noah? Der ist doch über seine Komfortzone hinausgegangen. Was war mit diesen ganzen Helden aus dem Alten Testament? Die sind doch über ihre Komfortzone hinausgegangen und dann haben sie großartige Dinge erlebt und gesehen. Was ist denn mit denen und was ist mit euch? Er sagt, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Die waren müde, die waren ein bisschen so, oh, sollen wir echt nochmal? Tut sichere Schritte mit euren Füßen. Im Glauben, mit Zuversicht, in eine neue Richtung gehen, sich Ziele stecken vielleicht oder den Problemen und Gefahren begegnen. Und dann sagt er, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung. Griechisch, diokete, das ist das Wort, das hier mit nachjagen beschrieben ist. Und dann agiasmon. Das heißt, strebt nach der Heiligung. Nun, Heiligung, heilig, das ist so ein Wort, wo du denkst, so, ja, heilig. Das ist ein Wort, was nicht so richtig greifbar ist, meistens so ein bisschen religiös, komisch, irgendwie belegt. Wenn du an heilig denkst, dann denkst du an irgendwelche heiligen Bilder in irgendwelchen traditionellen Kirchen mit Leuchten, mit irgendeinem Radar über dem Kopf oder sowas. Und dann denkst du vielleicht an irgendwie eine arrogante, ich bin heiliger als du Haltung, wenn Leute sich als besonders heilig geben wollen. Oder du denkst vielleicht an, weiß nicht, Frauen mit dem Knoten im Kopf und Röcken, die ihre Oma schon getragen hat und schwarzen langen Socken. Ich weiß es nicht, was du unter heilig verstehst. Aber das heilig ist ein Wort, was 600 Mal in der Bibel vorkommt. Das ist etwas, was für Gott als eine Eigenschaft Gottes, als ein Wesen zu Gottes beschrieben wird, aber auch als etwas, wonach Christen streben sollen. Heilig heißt, man könnte es vielleicht mit anders übersetzen oder jenseits von dem, was alle anderen auch machen oder was unsere Erfahrung ausmacht oder was den Normalzustand ausmacht. Wenn es heißt, Gott ist heilig, dann heißt es, Gott ist einfach anders, als du dir es vorstellen kannst. Gott ist rein, Gott ist vollkommen, Gott ist liebenswürdig und liebevoll auf eine Art und Weise, wie du es dir kaum vorstellen kannst. Gott ist heilig. All diese Dinge. Gott ist allmächtig, mehr als du es dir vorstellen kannst. Gott ist heilig. Und zu den Christen sagt er, jagt nach, hier übersetzt, Diokete heißt Streben. Streben beinhaltet, und zwar ein Streben, was jetzt nicht ein kurzer Sprint beinhaltet oder so. So Nachjagen, glaube ich, hat ein bisschen mehr den Aspekt. Sondern es ist etwas, was mit Ausdauer zu tun hat, mit Beständigkeit. Beständig in eine Richtung zu streben, danach zu gehen, danach zu suchen. Und er sagt, und wir sollen der Heiligung nachstreben. Im Alten Testament sagt Gott, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Im Neuen Testament hat Jesus gesagt, euer Vater ist vollkommen und ihr sollt auch vollkommen sein. Vollkommenheit liegt außerhalb deiner Komfortzone. Das ist nicht der Zustand, der dir schon vertraut ist. Und wir als Christen sind aufgefordert, beständig danach zu streben, einfach einen Schritt geistlich zu wachsen. Einfach einen Schritt mehr Jesus ähnlicher zu werden. Und die Realität ist, du kannst dir entweder selber Ziele stecken und du wächst in diese Richtung, oder Probleme und Gefahren tauchen von selbst auf. Aber du kommst gar nicht drum herum, zu wachsen. Oder zumindest danach zu streben. Weil sonst werden die Gefahren mehr und mehr dich selber einschränken und begrenzen. Und irgendwie glaube ich, wir sind als Menschen auch so einfach gebaut, dass wir diesen Impuls haben, auch einen Schritt weiter zu gehen und weiter zu wachsen und uns zu entwickeln. Und wir wachsen mehr und mehr und mehr, wenn wir sagen, ja, ich bleibe nicht da, wo ich bin. Ich bleibe jetzt nicht einfach hier sitzen, bis ich sterbe. Sondern ich strebe nach mehr. Was kann das sein? Du kannst ja danach mal dich mit jemand anderem, der dir vertraut ist, darüber unterhalten. Was sind meine Aufgaben? Was sind meine Ziele? Was sind Probleme in meinem Leben? Was sind Gefahren? Und was bedeutet es für mich, einen Schritt mehr in diese Richtung zu wachsen? Ich kann nur ein paar Beispiele von Bedürfnissen nennen, aber mal vielleicht ist kurz Inspiration. Ich meine, dieses Beispiel von Marian, das war doch wirklich ein tolles Beispiel, oder? Du denkst so, naja, wir brauchen 2.500 Euro. Meine Tochter hat Multiple Sklerose und sie braucht eine Operation und die Krankenkasse will dafür nicht aufkommen. Sie hätte da sitzen können, sagen können, weißt du was, ich bin alt, ich habe da keine Kraft für, ich weiß gar nicht, wo das herkommen soll, ich kann das nicht lösen. Aber ich weiß nicht, ob sie das gedacht hat, aber vielleicht hat sie irgendwas gedacht von, naja, was soll ich hier sitzen, bis ich sterbe? Vielleicht kann ich ja doch was machen. Und dann hat sie überlegt, was kann ich machen? Ich kann Marmelade kochen. Und dann ist sie, hat gesagt, okay, und dann will ich mich hier hinstellen und sagen, okay, jeder, der eine Spende gibt für die Operation meiner Tochter, kriegt ein Glas Marmelade. Und wir brauchen 2.500 Euro und ich koche Marmelade, bis die 2.500 Euro zusammen sind. Und ja, ihre Knochen haben wehgetan und es war schwierig aufzustehen und sowas zu probieren. Aber als sie dann ins Lager der Aramäer kamen, nach 2 Wochen waren die 2.500 Euro zusammen. Das ist geistliches Wachstum. Das ist ein Streben nach, aus der Komfortzone rauszugehen, wenn Probleme auftauchen und mit Dingen umzugehen. Ich wünsche mir, dass wir keine Gemeinde sein werden, an irgendeinem Punkt in der Zukunft, wo wir einfach da sitzen in unserer Komfortzone. Genau genommen denke ich so, wir sollten uns Herausforderungen suchen. Wir haben über Wagnisse gesprochen. Uns Wagnisse suchen, die sich ein bisschen anfühlen wie so, oh, das ist ein bisschen herausfordernd hier. Ich weiß gar nicht, ob wir in diese Richtung wachsen können, damit wir gemeinsam in unserem Glauben wachsen. Wie zum Beispiel eine Gemeinde zu gründen. Ich sage es einfach mal in Marzahn, weil ich das immer wieder tue. In Gemeindeaufbau-Literatur wirst du immer wieder feststellen, dass Leute sagen, wenn dein Gottesdienstraum zu 80% gefüllt ist, schau dich mal kurz um, dann such dir eine neue Räumlichkeit. Ich weiß nicht, ob wir hier ausziehen sollten. Weiß nicht. Also wäre zumindest unbequem, richtig? Ja? Aber ich denke, es ist eine tolle Räumlichkeit. Ich will sie auch gerne weiter nutzen. Aber wie wäre es, wenn vielleicht 15 oder 20 Leute von uns hier woanders hingehen, ins Lager der Aramäer. irgendwo, wo es herausfordernd sein könnte. Und wenn wir alle als ganze Gemeinde das unterstützen und sagen, ja, wir wollen einfach mal mit einer Hausgemeinde in Marzahn starten, eine Gruppe von Leuten, die sagen, wir feiern unsere Gottesdienste dort drüben, wir machen unsere Bibelkreise dort drüben, wir treffen uns dort, wir haben Gemeinschaft dort, einige von uns ziehen vielleicht sogar dorthin, da gibt es durchaus noch die eine oder andere Wohnung, wie es an anderen Orten in Berlin nicht gibt, aber wir wollen einfach mal gucken, ob wir hier was reißen können und was für Gott tun können. Und wenn wir als ganze Gemeinde sagen und sagen, okay, wir kommen auch ein bisschen aus unserer Komfortzone raus und gehen ein bisschen über unsere Grenzen hinaus und unterstützen das Ganze auch. Das könnte durchaus ein Projekt der Generation 35 plus werden, um das mal kurz so einzustreuen, zu der ich mich auch zähle. Die Studenten machen eine Menge tolle Projekte, aber Gemeindegründung Marzahn könnte einfach was sein für den anderen Teil der Gemeinde. Die sagen, ja, das ist unser Ding. Sowas bauen wir auf. Oder wollt ihr wirklich hier sitzen, bis wir sterben? Ich weiß nicht, ob wir es machen werden. Wir machen es dann, wenn ihr mir sagt, ja, wir machen es. Das soll keine Mathes blöde Idee sein und alle zwei Leute gehen mit. Aber ich denke, 2019 könnten wir sowas sehen. Ihr könnt mir auch andere Vorschläge machen, wenn ihr andere Ideen habt. Ich finde es immer spannend, solche Dinge zu diskutieren und Ideen zu spinnen, um dann irgendwo zu landen und zu sehen, wie etwas, was wir uns überlegt haben, tatsächlich durch Gottes Kraft Realität wird. Gott will nicht, dass wir da bleiben, wo wir sind. Jesus, Paulus, Petrus sagen, denkt um, denkt weiter, denkt über das hinaus, was euch vertraut ist. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, strebt nach der Heiligung, strebt danach, weiter zu wachsen, geistig zu wachsen. Ich will euch ermutigen, jeder für sich individuell, auf Probleme aktiv zuzugehen, das als eine Möglichkeit zu sehen, zu wachsen und keine Angst davor zu haben, auf Gefahren aktiv zuzugehen und zu sagen, ja, es sieht sehr gefährlich und herausfordernd aus. Lass mich gemeinsam mit Gott versuchen, einen Weg zu finden, damit umzugehen, damit mich das nicht immer mehr einengt, sondern ich mich in diese Richtung erweitere. Lass uns persönliche Ziele setzen. Frag dich, wo kann ich Jesus ähnlicher werden? Was ist eine Eigenschaft, in der ich wirklich wachsen will? Haben wir mit uns alles gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen in unserem Frieden wachsen. Wir sind durch die Reihe ausgestreckte Mid-Agers, ausgestresste Mid-Agers, die ständig irgendwie, ich kriege immer so Anflüge von Magenschleimhautentzündung oder sonst irgendwas, wenn ich mir zu viel Sorgen mache und bei anderen zeigen sich andere Symptome. Ja? Jesus hat Frieden gehabt, obwohl die Welt noch nicht gerettet war. Jesus hat Frieden gehabt, obwohl er bedroht war und am Ende gekreuzigt wurde. Aber er war der Friede-Fürst. Lass uns in diese Richtung wachsen. Aber lass uns noch als ganze Gemeinde wirklich auf Gefahren zugehen, auf Probleme zugehen und auf Ziele. Und ein letztes Ding, was ich euch ans Herz legen will, ist unsere Teenarbeit. Teenarbeit ist ganz großartig. Ich freue mich über die vielen Teenager, die es dort gibt, die in der Gemeinde aufwachsen, auch ihre Freunde mitbringen, immer wieder. Aber seit längerer Zeit doktern wir immer so ein bisschen dran herum, wie wir das Ganze organisieren, leiten und die Bedürfnisse dort stellen. Und ich bin dankbar für jeden, der so als Mentor mal hier und da mitgeholfen hat. Ich schätze es sehr für Einzelne, die besondere Events organisiert haben und auf dem Weg mithelfen. Aber ich glaube, es braucht jemanden, der sagt, die Teenarbeit ist mein Ding. Das schreibe ich mir auf die Fahne. Und das kann ein Bruder, eine Schwester, zwei Männer, zwei Frauen sein, die sagen, die Teenarbeit ist wirklich unser Ding. Schaut mal John und Justine an, wo sind die beiden? Da. Sehen die aus wie Teenager? Ja. Im Herzen ja. Justine auf jeden Fall. Die haben viele Jahre Teenarbeit gemacht, sie haben jetzt seit einiger Zeit wieder das übernommen und die machen das, was sie machen können, ganz großartig. John arbeitet vollzeitig im Gefängnis in Tegel und arbeitet dort als Sportpädagoge. Justine leitet das Hauptseniorenzentrum in Berlin und macht da ganz großartige Arbeit. Und die brennen für das, was sie da machen. Aber wir wollen nicht, dass sie ausbrennen. Ich glaube, wir haben so viele junge Menschen in der Gemeinde. Liebe junge Menschen, wenn du dich jung fühlst, fühle ich angesprochen. Einer von euch sollte sich das auf die Fahne schreiben. Das soll kein Projekt der alten Knacker in der Gemeinde werden. Das wäre auch nicht gut für die Teens. Es braucht Leute, die noch dieses Teen-Gefühl haben, weil sie nah genug dran sind, die vor ein paar Jahren noch Teens waren, die wissen, wie die ticken, die Teens, und die sich das Ding auf die Fahne schreiben und sagen, wir rocken jetzt mal die Teenarbeit richtig. Und Junges Teen sind der Wind unter unseren Flügeln, die stehen hinter uns und die beschäftigen sich mit den Eltern, die dann immer wieder mal so die eine oder andere Anwandlung hier oder da haben und versuchen, die einzubringen und integrieren. Da ist viel Unterstützung da und viel Hilfe da. Aber ich habe schon verschiedene Gespräche geführt und ich höre öfter, ja, ich helfe da gerne mit. Aber ich weiß nicht, ob ich das so schaffen kann. Ich weiß nicht, ob es nicht zu viel sein wird. Und ich weiß es auch nicht, ob es zu viel sein wird. Aber ich weiß, kann ich nur ermutigen, es auszuprobieren. Einfach mal zu gehen, sagen, okay, 2019, dieses Jahr widme ich der Teenarbeit. Und dann gucken wir mal, ob das Lager der Aramäer tatsächlich so schrecklich ist, wie ich es befürchtet habe. Oder ob ich dann vielleicht etwas ganz anderes vorfinde, als was ich befürchtet habe. Bitte, lass uns dafür eine Lösung finden. Jemand hat gesagt, gibt es nicht in den USA irgendjemanden, der kommen könnte und Teenarbeit machen könnte? Ich sage, wir kriegen das hin, das Problem in der Gemeinde zu lösen. Wir sind seit 30 Jahren hier. Wir kriegen das hin. Gott hat so viel Begabung, Talente gegeben. Lasst uns den Problemen, Gefahren, den Zielen mit Glauben begegnen und Gott verherrlichen. Amen.